Ich möchte heute eine Predigt, oder ich habe eine Predigt mitgebracht, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so klassisch zu Erntedankfest passen würde. Und zwar habe ich die benannt Gottes Mathematik oder das Einmaleins aus Gottes Sicht. Und wenn es schon um Mathe geht, habe ich uns ein paar Matheaufgaben mitgebracht. Ihr dürft alle fleißig mitmachen, ihr dürft mir, müsst mir helfen. 1 plus 1?
2.
Sehr gut. 2 mal 2?
4.
Bei der nächsten Aufgabe dürft ihr euch schon mal Gedanken machen, was das eventuell mit der Bibel oder mit einer Begebenheit aus der Bibel zu tun hat. 5 plus 2. 7. Genau. Nächste Aufgabe verrät es nochmal mehr. 5 durch 5000. Sehr, sehr gering. Und wie ihr gesagt habt, richtig, es soll um die Speisung der 5000 gehen. Und ich möchte uns dazu die ersten 13 Verse aus dem Johannesevangelium aus Kapitel 6 vorlesen und habe uns den Text mitgebracht. Ihr könnt gerne mitlesen. Danach ging Jesus weg ans andere Ufer des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hebt Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Soweit der Text. Bevor wir in die Begebenheit einsteigen, möchte ich erstmal gucken, dass wir uns angucken, wo befinden wir uns gerade oder was ist vielleicht davor passiert, in was für einer Situation ist Jesus hier mit seinen Jüngern. Und wir lesen kurz davor in der Stelle, dass Jesus erfährt, dass die Jünger kommen oder zu ihm und sagen: Hey, Johannes wurde getötet. Das war kurz davor und diese Info erreicht sie. Und dann steht da, dass es hat sie stark betroffen oder es hat sie stark getroffen und sie waren traurig. Außerdem war es so, dass kurz davor die Jünger von Jesus das erste Mal unterwegs waren, wo Jesus sie das erste Mal losgeschickt hatte. Und sie waren unterwegs und kommen zurück und erzählen Jesus, was sie alles getan haben, was sie erlebt haben, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, dass sie Kranke geheilt haben und erzählen eigentlich, wie anstrengend das war und dass sie jetzt erschöpft sind. Und Jesus sagt dann zu ihnen: Kommt, lasst uns an einen einsamen Ort gehen. Und das ist dieser Ort, wo Jesus dann jetzt ist, wo dann diese Begebenheit, die Speisung der 5000 dann stattfindet. Und mit diesem Gedanken möchte ich, dass wir mal hineingehen und dass wir uns immer wieder bewusst machen bei all den Personengruppen oder Personen, die ich gleich mit uns betrachten möchte, dass sie eigentlich dorthin gegangen sind mit dem Ziel, dass Jesus gesagt hat: Komm, wir gehen an einen einsamen Ort, um uns auszuruhen. Sie wollten zur Ruhe kommen, um wieder Kraft zu schöpfen. Und dann kommt aber die Menschenmenge. Und das ist auch die erste Gruppe, auf die ich eingehen möchte. In Vers 2 haben wir gelesen: Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Markus beschreibt es sogar noch ein bisschen detaillierter oder noch ein bisschen genauer. In Markus 6, Vers 33 steht: Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Wenn ich mir diesen Vers so durchlese, dann ist das, was hier beschrieben steht, drückt eigentlich aus, dass diese Menschenmenge, die dort hingekommen ist, dass die eine Beziehung zu Jesus hatte, dass die Jesus und die Jünger eigentlich gut kannten, dass sie erkannt haben oder einfach nur hier, man beobachtet diese bei der Abfahrt und man wusste, man hat erkannt, wo sie vielleicht hingehen. Und dieses, der zweite Abschnitt in dem Vers 33 aus Markus, steht, da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Das heißt, wir lesen hier von einer Eile, dass die sich beeilt haben, dass die nicht gemütlich hingegangen sind, dass die nicht gesagt haben, naja, ich mache mich mal langsam auf den Weg. Nein, die sind gelaufen dorthin und waren sogar noch vor den Jüngern und vor Jesus dort. Und das ist auch so direkt die erste Frage, die ich uns mitgeben möchte. Wie sieht es bei dir persönlich im Leben aus, wenn es darum geht, vielleicht heute ganz klassisch, heute an einem Sonntag zum Gottesdienst zu gehen? Hast du auch dieses starke Verlangen wie diese Menschenmenge, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen zu Jesus und wir laufen dorthin, wir beeilen uns, wir machen uns früh fertig? Oder ist es bei dir vielleicht so, 9:55, wenn um 10 Uhr der Gottesdienst losgeht, machst du dich langsam auf den Weg und wenn du dann später kommst, ist auch nicht so schlimm? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, hey, ich habe dieses Verlangen, ich will unbedingt dorthin, ich will da sein, weil ich diese Gegenwart, diese Nähe von Jesus einfach so liebe, dass ich dorthin gehen möchte und mich dann früh auf den Weg mache. Die zweite Gruppe, die ich mit uns betrachten möchte, sind die Jünger. Und ich habe eben gesagt, dass bevor diese Situation kommt, Jesus die Jünger losgeschickt hat. Und Jesus hat die Jünger losgeschickt und hat ihnen etwas Besonderes auf den Weg gegeben, kurz davor. In Lukas 9, Vers 3 sagt er, und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche, noch Brot noch Geld. Es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Das war kurz davor, als die Jünger losgegangen sind. Und ich gehe davon aus, dass die Jünger unterwegs waren und erlebt haben, dass sie irgendwo hinkamen, wo sie Hunger hatten und zu essen bekommen haben und versorgt worden sind. Weil Jesus sagt, wenn ihr nicht aufgenommen werdet, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und verlasst wieder diese Gegend. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass sie erlebt haben, dass sich jemand um sie gesorgt hat oder ihnen etwas gegeben hat. Und jetzt sind die Jünger eigentlich in der Situation, dass sie feststellen oder quasi auf der anderen Seite, wobei sie immer noch nicht wirklich viel haben, und sagen aber, hey, wir haben es erlebt, dass wir versorgt worden sind. Und sie kommen jetzt hier hin und machen eigentlich Jesus einen Vorschlag und sagen, komm, wir schicken sie einfach weg. In Matthäus 14, die Verse 15 und 16, am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und die Nacht bricht herein, lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger haben erlebt, und für mich war das so dieser Zusammenhang, und ich habe mir die Frage gestellt, war es von Jesus vielleicht auch diese Schule, dass er sie vorher hingeschickt hatte und gesagt hat, geht hin, bewusst, nehmt nichts mit und ich zeige euch, dass ihr versorgt werdet. Und jetzt sind die Jünger da und sagen eigentlich oder wollen eigentlich genau diese Unfreundlichkeit, das, was Jesus vorher gesagt hat, wenn euch jemand nicht annimmt, dann schickt sie oder dann geht weg, wollen sie eigentlich genau das auch wieder machen und sagen, hey komm, wir schicken die Menschenmenge jetzt einfach weg. Vielleicht auch noch mit dem Hintergedanken, mit dem ich uns mitnehmen wollte, mit dem Bewusstsein, die sind hingegangen, um sich auszuruhen. Und plötzlich ist diese Menschenmenge da. Und ich möchte mit uns ganz genau auf einen dieser Jünger eingehen, nämlich auf Philippus. In Vers 5 ab Vers 5 kommen wir in diese Kommunikation zwischen Jesus und Philippus. Und Philippus konkret sagt dann, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Und dann in Vers 7 fängt Philippus an, ganz mathematisch zu rechnen und sagt, hat vielleicht das Geld durchgezählt, ich weiß auch nicht, wie er hier auf die 200 Denare kommt. Kommt er aber zu diesem Entschluss und sagt, hey, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Und ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn wir Geschichten in der Bibel lesen oder Situationen in der Bibel lesen, die uns schon sehr bekannt sind, die wir schon oft gehört haben, die wir schon oft mitbekommen haben. Und ich finde, diese Speisung der 5000 ist genau so eine. Und oft ging es mir zum Beispiel so, dass ich genau zwischen diesen Versen 5 und 6 einen ganz wichtigen Abschnitt vergessen habe oder dass man den einfach überliest. In Vers 6 steht nämlich, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Und wie oft geht es uns in unserem Leben genauso wie Philippus hier? Und ich möchte dir persönlich heute diesen Mut oder diese Zusage, die Jesus hier sagt, persönlich zusprechen. Ich weiß nicht, was vielleicht Situationen in deinem Leben sind, wo du vielleicht gerade sagst, hey, das sind Situationen, die sind für mich ausweglos und ich mache mir Gedanken und ich fange vielleicht an, mathematisch zu rechnen. Vielleicht ist es eine Situation oder vielleicht ist es eine Diagnose, die du vom Arzt bekommen hast. Vielleicht sind es andere Lebenssituationen. Vielleicht ist es ein Arbeitsplatzverlust. Und du stehst davor und denkst dir, wie soll es weitergehen? Wie kann jetzt noch mein Leben weiter funktionieren? Und du setzt dich vielleicht auch hin und fängst an, durchzurechnen und sagst dir, das sind die Tatsachen, das ist das, was ich mitbekommen habe und das sind Möglichkeiten. Und ich möchte dir diesen Zuspruch von Jesus sagen. Er selbst, weder ich, nein, Jesus selbst sagt, ich weiß ganz genau, was ich in dieser Situation tun werde und wie er durch die Situation durchführen wird. Und auch wenn es uns nicht bewusst ist, gilt diese Zusage heute genauso wie damals, wo Jesus sagt, ich weiß, wie es ist. Ein zweiter Jünger, der ja von dem wir eigentlich ganz wenig in der Bibel lesen, der immer so im Schatten seines Bruders steht, ist Andreas. Das ist der nächste, der mir hier aufgefallen ist. Und Johannes ist auch der Einzige, der ihn namentlich erwähnt, dass er derjenige ist. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge. Das heißt, dass der Junge dort ist, der diese 5 Brote und 2 Fische hat, ist dem Andreas aufgefallen. Und es erwähnt nur Johannes. Und selbst hier in dieser Situation ist es so, als ob Johannes erstmal erklären muss, wer ist Andreas überhaupt? Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Und ich finde diese Aufmerksamkeit oder dieses aufmerksame Auge von Andreas, der vielleicht ganz, ganz oft im Schatten seines Bruders stand, finde ich einfach hier so bedeutend, weil er das sieht. Und in einer anderen Stelle lesen wir, dass Andreas genauso auch derjenige war, der Petrus überhaupt zu Jesus gebracht hat. Johannes 1, Vers 40 bis 42. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Andreas hat auch hier so einen wertvollen Dienst getan. Auch wenn er in der kompletten Bibel oder in den kompletten Erzählungen immer sehr gering wegkommt und nicht so diesen hohen Stellenwert hat, ist es doch so, dass Andreas hier einen ganz entscheidenden Punkt hat. Wir wissen nicht, was mit Simon Petrus oder was aus Petrus geworden wäre, wenn Andreas hier nicht hingegangen wäre, zu seinem Bruder gelaufen wäre und gesagt hätte, ich habe den Messias, den Gesalbten gefunden, lass uns zu ihm gehen. Und ich glaube auch da, dass es uns vielleicht häufig so geht, dass wir sagen, naja, wir müssen etwas Besonderes oder etwas anderes machen. Wir haben vielleicht eine Herausforderung, es muss mehr sein. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn wir für Jesus unterwegs sind, gibt es kein zu klein, zu gering oder ich habe ja nur das getan. Ich habe ja nur gesagt, hier ist ein Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Oder ich habe ja nur dem Petrus gesagt, dass da der Gesalbte, dass wir den Gesalbten gefunden haben. Nein, das, was daraus entstanden ist, das ist viel, viel größer. Und der Junge ist auch derjenige, der als nächstes dran ist in dieser Personengruppe. Ich habe eben den Vers 9 schon gelesen, hier ist ein Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Und ich habe versucht und möchte euch so ein bisschen hineinnehmen, dass ihr auch mal versucht, euch in die Situation dieses kleinen Jungen hineinzuversetzen. Ich weiß nicht, wie viel der Junge mitbekommen hatte, wie viel der Jesus und seine Jünger kannte oder wie viel der schon gewusst hat. Vielleicht hat er mitbekommen, dass er da ist. Der hat seine 5 Brote, die er dabei hatte, und 2 Fische. Wahrscheinlich hat er sie mitgenommen bekommen oder mitgegeben bekommen, damit er versorgt ist, damit er sie selber essen kann. Also es war eigentlich für ihn, gehe ich mal von aus. Ich glaube nicht, dass er sie mitgenommen hat, um die irgendwie zu verteilen. Vielleicht auch zu verkaufen, um dann irgendwie wiederum was anderes zu erwirtschaften. Und er steht da, dieser kleine Junge, und sieht, die Jünger und Jesus, die sich unterhalten. Und vielleicht hört er auch so ein bisschen mit, dass die sich darüber unterhalten, dass jemand Hunger hat und er hört Hunger und Essen. Und plötzlich steht Andreas vor ihm und sagt, ey, du hast 5 Brot und 2 Fische, gib mal her. Ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn jemand da steht und dann auch noch sagt, ey, du hast das, gib mir das. Und zwar alles. Er sagt ja nicht, oh, du hast 5 Brot und 2 Fische, gib mir mal 2 davon. Nein, er sagt einfach nur, hier sind 5 Brot und 2 Fische. Vielleicht hat der Junge auch direkt angefangen und mathematisch durchzurechnen, hat gesagt, na okay, 5 Brote, 2 Fische, 12 Jünger plus Jesus, 13 Männer, haut ungefähr hin, die werden satt, ziehen sich zurück und sind weg. Und ich finde es genial, dass dieser Junge hier hingeht und dass der Junge alles gibt, was er hat. Und er stellt es zur Verfügung. Und ganz am Ende steht, und alle sind satt geworden. Und da fehlt der Beisatz, außer der arme Junge, der musste hungrig wieder von dannen gehen. Das ist nicht so. Nein, der Junge, der bereit war, alles abzugeben, hat genauso davon profitiert, von dem, was Jesus danach daraus getan hat. Und hat genauso wieder empfangen, obwohl er alles gegeben hat, was ihm zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass das genauso für uns heute ein Zeichen von Dankbarkeit sein kann. Wie können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken? Ja, es geht oft so und ich muss ehrlich sagen, gerade in Deutschland geht es uns so gut und wir dürfen immer wieder erleben, wie wir eigentlich versorgt sind. Und trotzdem stelle ich mir oft die Frage, wären wir bereit, unsere Dankbarkeit so auszudrücken, dass wir wirklich sagen können, hey, alles, was ich habe, alles, was ich geschenkt bekommen habe, was nicht mal eigentlich uns gehört, sind wir auch bereit, wieder abzugeben und zur Verfügung zu stellen. Mit dem Wissen, dass wir am Ende genauso wieder versorgt sind. Als letzte Person möchte ich einen Blick auf Jesus werfen und habe als erstes aus Matthäus 14 den Vers 14 genommen, aus der Begebenheit. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte ihre Kranken. Auch hier wieder, Jesus ist mit seinen Jüngern dorthin gegangen, um sich auszuruhen. Und er hätte auch hingehen können und hätte auch sagen können, mein Ziel war es, mich auszuruhen und geht bitte alle einfach weg. Aber nein, er sieht die Leiden und es steht da, ergriff in tiefes Mitgefühl. Ich habe es mit Absicht gelb markiert. Wenn wir da hingehen und uns in den Urtext reinlesen, das heißt nicht einfach so, naja, es hat ihn betroffen und er hat sich mal schnell darum gekümmert. Nein, es hat ihn bis ins Innerste ergriffen. Und das ist auch eine Frage, die ich uns stellen möchte, wenn wir sehen oder wenn wir Not um uns herum sehen. Und ich möchte jetzt nicht nur von Not, dass jemand nicht zu essen hat oder generell praktische Not reden. Wie sieht es denn aus, wenn wir wissen, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dadurch gerettet sind und unseren Nachbarn, unseren Freund, von dem vielleicht wissen, dass er Jesus noch nicht kennt? Ergreift es uns auch oder ist es uns eigentlich egal? Weil wir vielleicht gerade auf dem Weg sind, uns auszuruhen? Oder ist es so, dass wir sagen können, ja, wir kümmern uns darum und es ergreift uns. Und es fällt uns schwer, wenn ich weiß, dass mein Freund, dass mein Nachbar, vielleicht meine Eltern, meine Kinder, dass sie Jesus noch nicht kennen. Was macht es mit dir? Ergreift es dich? Und ergreift es dich auch so weit, dass es dir nicht nur im Kopf bleibt, sondern wirklich bis ins Herz geht? Und du wirklich sagen kannst, ja, es beschäftigt mich. Und es ergreift mich bis ins Innerste und ich will etwas dafür tun. Oder sagen wir doch lieber, ich bin zum Ausruhen hier. Oder zum Genießen, weil es uns gut geht. Das Geniale an Jesus ist, dass Jesus in der Situation hingeht und auch nicht sich komplett alleine um diese Menschenmenge kümmert. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus die Möglichkeit gehabt hätte, dass er gesagt hätte, naja, dann lasse ich jetzt wieder irgendwie Manna vom Himmel fallen oder ich schicke ein paar Raben, die Brot vorbeibringen. Das sind alles Begebenheiten, die wir aus der Bibel schon mal hatten. Und Jesus macht hier etwas aus meiner Sicht ganz Besonderes, nämlich er integriert seine 12 Jünger voll mit ein, damit sie erleben, wie die Kraft oder wie sie ein Teil davon sind, von dem Wunder, was Jesus dann tut. In Johannes 6, Verse 10 sagt er, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Hier ist dieser Befehl an die Jünger, dass er sie mit integriert. Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Er macht nicht einfach so, dass er hingeht und sagt, ja, jetzt sind alle satt. Er hätte wahrscheinlich auch einfach nur ein Wort sagen können und die Mägen hätten sich voll angefüllt und der Hunger wäre weg bei denen. Aber nein, er geht hin und möchte, dass die Jünger wirklich praktisch hingehen und verteilen. Und manchmal wünsche ich mir, dass ich das, ich weiß nicht, wie es war, ob Jesus gedankt hat und plötzlich war da so viel Brot da und dann haben sie erst angefangen oder ob sie wirklich mit diesen 5 Broten losgegangen sind und gebrochen haben und es wieder mehr wurde. Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es währenddessen erst passiert ist. Sonst hätten die diese Menge schon vorher gesehen. Aber sie haben erlebt und sie waren ein Stück davon, von der Macht, die Jesus hat und die er hier mitgegeben hat. In Vers 11 nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Jesus macht es hier uns eigentlich vor, wie wichtig der Draht direkt zu unserem Vater im Himmel ist. Und ganz spannend ist, er fängt hier nicht an zu betteln oder zu bitten. Bitte, Vater, vermehre das Brot. Hier steht, Jesus nimmt das Brot, dankt Gott dafür und lässt es dann austeilen. Auch hier wieder diese Dankbarkeit und dieses Vertrauen darauf. Und ich habe es davor bei der Vorstellung, als du mich gefragt hast, gesagt, was ist dein Lieblingsvers? Ja, wir haben diesen, oder welcher Vers begleitet dich? Wir haben diesen Vers, diesen Auftrag, geht hin und macht zu Jüngern. Und der Satz, der davor steht, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Sind wir mit dieser Dankbarkeit unterwegs, dass wir wirklich bewusst sagen können, wir dürfen dankbar dafür sein, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dem alle, und damit meint er wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Ich möchte uns abschließend diese Fragen nochmal so stellen. In welcher Gruppe oder in welcher Person findest du dich wieder? Wir hatten die Menschenmenge. Suchst du die Nähe von Jesus? Hast du dieses Verlangen danach, dass du zu ihm willst, dass du diese Nähe brauchst? Oder ist vielleicht der Sonntagsgottesdienst für dich so eine Randnotiz im Kalender, wo du mal hingehst? Siehst du andere? Und in der Situation meine ich Andreas. Andreas hat diesen Jungen gesehen und er hat etwas in ihm gesehen, wo vielleicht etwas Kleines. Wenn wir realistisch sind, ist das, was Andreas da sieht, die 5 Brote und 2 Fische für die Menschenmenge, die gerade vor ihm steht, eigentlich ist es nichts wert. Aber nein, er sagt nicht, brauche ich nicht, erwähne ich gar nicht erst. Nein, er sieht dieses kleine Funken. Und erwähnt es und bringt es zu Jesus. Bist du ergriffen? Wie geht es dir, wenn du die Not siehst? Wie geht es dir, wenn du weißt von Leuten, die Jesus noch nicht kennen? Ergreift es dich? Berührt es dein Herz? Und dann daraus resultierend die nächste Frage, was bist du bereit zu geben? Der Junge hat alles gegeben, alles, was er hatte. Und er hat es einfach zur Verfügung gestellt. Und hat erlebt, dass er trotzdem versorgt wurde. Weißt du, woher deine Kraft kommt? Suchst du diese Beziehung, diesen direkten Draht immer wieder zu unserem Vater oder zu Jesus, dem alle Macht gegeben ist? Und bist du dankbar dafür, dass du mit ihm unterwegs bist und dass du ihn auf deiner Seite hast? Bist du bereit, göttliche Mathematik zu erleben? Ich glaube, die Jünger haben erlebt, dass diese Menge mathematisch gesehen eigentlich komplett unrealistisch ist. Und die haben erlebt, wie das, was Jesus getan hat, dass er einfach diese wunderbare Vermehrung getan hat. Bist du bereit zu vertrauen, dass wenn du alles abgibst, dass du erleben darfst, dass du trotzdem reich empfangen wirst und dass du diesen Segen einfach mitbekommen wirst? Und als letztes habe ich hier diesen Satz hinzugefügt, Petrus musste den Schritt machen. Warum? Direkt nach der Begebenheit, wo die 5000 gespeist worden sind, zieht Jesus sich zurück, um zu beten und schickt die Jünger nicht endlich zum Ausruhen, nein, die sollen wieder rüberfahren. Und sie fahren rüber und geraten in den Sturm und genau da kommt die Situation, wo Jesus nachher Petrus aufs Wasser ruft. Und wenn man die Begebenheit ja nochmal genau betrachtet, auch da, Jesus geht dann auf dem Wasser und ruft Petrus raus, mitten im Sturm. Und er stillt nicht erst den Sturm und es wird nicht erst klar, das Wasser, sondern nein, er ruft ihn mitten im Sturm, ruft er ihn raus und fordert ihn heraus, da nochmal, komm zu mir. Und er geht und er macht diesen Schritt und erlebt, dass das Wasser trägt. Und ich möchte dir abschließend die Frage stellen, was sind deine 5 Brote und 2 Fische? Und ich bin überzeugt davon, dass jeder, der hier im Raum ist, 5 Brote und 2 Fische hat. Bildlich gesprochen. In allen von uns hat Gott etwas hineingelegt, was wir ihm zur Verfügung stellen können. Und wir dürfen erleben, dass all das, was wir machen können oder was wir ihm zur Verfügung stellen, dass wenn wir es ihm zur Verfügung stellen, dann kann er etwas Wunderbares daraus machen. Ob es jetzt bei Weihnachten Schuhkarton eine Situation ist, wo du sagst, hey, ich habe es davor gesagt, deswegen ist das auch für mich so eine Geschichte, wo wir so stark erleben dürfen, auch so ein Schuhkarton hat so viel mehr Auswirkungen. Und vielleicht denken wir uns, naja, was ist schon ein Schuhkarton? Aber ein Schuhkarton kann ganze Familien verändern, weil diese Veränderung durch Jesus passiert, weil diese Veränderung durch Jesus kommt. Und deswegen auch da, es gibt nichts, was zu gering ist, um es zu tun für Jesus, weil er daraus viel, viel mehr machen kann. Und ich möchte dir bewusst auch gleich, wenn wir in die Lobpreiszeit gehen werden, dass wir uns einfach diese Gedanken machen und diese Frage stellen, ganz bewusst, was sind heute meine 5 Brote und 2 Fische, die ich voller Dankbarkeit Jesus zur Verfügung stellen kann? Weil ich weiß, dass es bei ihm gut aufgehoben ist und dass er wesentlich mehr daraus machen kann und machen wird, als das, was ich kann. Und trotzdem mit diesem Blick, dass wir Erntedankfest haben, dass wir einfach dankbar dafür sind. Hey, wir sind so reich gesegnet. Und wo sind wir bereit, davon abzugeben und göttliche Mathematik zu erleben? Amen.